Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Es ist Zeit für die nächste Ausgabe von Kreisab und es ist eine ganz, ganz spezielle. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum, was ist denn da los? Letzte Woche gab es doch Folge 103 Sondersendungen. Ich hoffe, ihr habt auch da reingehört. Aber die nächste Ausgabe von Kreisab am Montag, den 29. Februar, gibt es erst wieder in sehr, sehr vielen Jahren. Und ich habe einen absoluten Statistikexperten eingeladen, um jetzt zu beantworten, wann das denn sein wird. Björn Parzen ist bei mir. Erstmal hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wann wird das denn sein, nächste Sendung von Kreisab an einem Montag, den 29. Februar?
Oh, da bin ich jetzt, also ich könnte sagen, dass es die nächste Sendung an einem 29. Februar im Jahr 2020 gibt und wir ein bisschen auf Olympia in Tokio vorblicken. Aber wann der 29. Februar ein Montag ist, hast du mich mit Sicherheit in deinem langwierigen gregorianischen Kalender schon eruiert.
Ja, dieser Kalender heißt übrigens Goggle. Ja, und der sagt mir 2044, weiß ich gar nicht, ob es Kreisab dann noch geben wird, gucken wir mal. Da müssten wir ja steil auf die 80.000. Sendung zugehen, so ungefähr. Aber wir wollen uns nicht bei den Zahlen aufhalten, was die Sendung angeht, sondern wir wollen uns konzentrieren auf das, was beim Handball so los war. Wir schauen heute auf die Champions League. Da standen bei den Männern die vorletzten Spiele an, beziehungsweise der vorletzte Spieltag der Gruppenphase. Und es gab auch in den Playoffs für die Gruppen C und D die Hinspiele. Dann schauen wir auf eine angestrebte Reform der Handball-Bundesliga, denn da wird der direkte Vergleich in Zukunft bei Punktgleichheit entscheiden. Wir schauen kurz auf die Auslosung des Rewe-Final Four. Da gab es ein Los, was es eigentlich in den letzten Jahren immer gab. Und wir beschäftigen uns ein wenig auch mit dem Frauenhandball. Aber wir fangen zunächst mal an mit der EHF Champions League, Björn. Und man muss schon sagen, es lief jetzt nicht sonderlich rund für die deutschen Mannschaften am Wochenende, beziehungsweise eigentlich das falsch, es lief für eine Mannschaft nicht rund, denn die SG Flensburg-Handewitt, die war in sehr, sehr guter Form, aber hat auch einen sehr, sehr guten Gegner empfangen.
Ja, wenn man es gesehen hat gegen West Brem, also die erste Halbzeit haben sie wirklich sehr gut gespielt. Man muss ja auch sagen, Rasmus Lauge befindet sich in der Form seines Lebens. Aber sie haben es dann nicht geschafft, diesen Vorsprung, den sie zur Pause hatten, wo sie sogar noch hätten deutlicher führen können, über die 60 Minuten zu retten. Und so hat West Brem gewonnen, hat West Brem den direkten Vergleich mit Flensburg gewonnen, liegt einen Punkt vor der SG. Und ich sag mal, es muss schon so ein mittleres Wunder geschehen, damit die SG tatsächlich am kommenden Wochenende doch noch den Gruppensieg in Gruppe A schaffen kann. Also sie hätten mit einem Sieg gegen West Brem hätten sie alles bereiten können für ein herausragendes, richtiges Finale gegen Paris nächstes Wochenende am nächsten Sonntag bei PSG.
Das gibt es jetzt leider nicht. Jetzt ist West Brem auf den zweiten Platz geklettert. Allerdings möchte ich da auf zwei, drei Details noch eingehen. Du hast gerade gesagt, Rasmus Lauge ist in der Form seines Lebens. Ist das mittlerweile schon ein Weltklasse-Spieler deiner Meinung nach?
Also wenn man den letzten Monat nach der EM sich anschaut, wie er in den Reihen von Flensburg gespielt hat, muss man sagen, wenn man diesen Monat isoliert nimmt, hat er wirklich Weltklasseleistungen gemacht. Also was er gegen Kiel gezeigt hat, was er jetzt auch gegen West Brem gezeigt hat, was er in der Liga gezeigt hat. Also Rasmus Lauge hat sich wirklich perfekt entwickelt in Flensburg und ist meiner Meinung nach momentan der gefährlichste Angreifer der SG.
Es gibt auch einige gefährliche Angreifer bei West Brem. Das war, glaube ich, das Problem gerade in der zweiten Halbzeit, wo die SG insgesamt 19 Tore waren es sogar, kassiert hat. Das ist einfach viel zu viel. Matthias Andersson ist da in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr richtig ins Spiel gekommen, nachdem er vor der Pause noch richtig stark gewesen ist.
Ja, man hat's gesehen, also wie abhängig dann die SG auch von Matthias Andersson ist. Man hat's gegen Kiel gesehen, man hat's gegen die Löwen gesehen. Wenn da die Kooperation zwischen Abwehr, dem Mittelblock, der in der ersten Halbzeit mit Kosina und Karlsson wirklich super stand und Matthias Andersson natürlich dann noch einiges weggenommen hat, in der zweiten Halbzeit hat's nicht mehr so geklappt. Wobei man da auch sagen muss, die SG hat sich dann im Angriff auch einige Ballverluste und Fehlwürfe geleistet und dann kam eben einer wie Gaspar Margutsch, ein absoluter Gegenstoßspezialist, und ich glaube, er hat 7 von 7 oder 6 von 6 gemacht. Das heißt, das waren dann alles Gegenstoßtore. Da kannst du als Torwart auch nicht mehr viel machen. Und ja, Matthias Andersson war eben schwächer als vor der Pause. Und das war ein Grund dafür, dass West Brem eben gewonnen hat. Und man muss sagen, Laszlo Nagy war, obwohl er die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit mal vom Feld musste wegen einer Leistenverletzung, da wusste man gar nicht, kommt er in der zweiten Halbzeit nochmal zurück. Er kam zurück und wie und wurde dann auch bester Torschütze seiner Mannschaft.
Kevin Möller ist ja gar kein schlechter Torhüter, das muss man ja auch dazu sagen. Glaubst du trotzdem, ist jetzt eine Frage ein bisschen perspektivisch, die mich aber interessiert, dass er die Nummer 1 wird, wenn Matthias Andersson mal seine Karriere beendet? Oder denkst du, dass Flensburg sich dafür eine Alternative entscheiden wird? Denn ich habe so das Gefühl, dass er zwar Potenzial hat, aber dieses Niveau kann er dann doch nicht erreichen.
Also ich sag's mal vielleicht etwas gehässig, ich wüsste nicht, wann Matthias Andersson aufhören sollte. Also wenn man es generell über die letzten anderthalb, zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Jahre sieht, ist er immer noch in der Form seines Lebens. So ähnlich wie bei Thierry Omeyer und Carsten Lichtlein. Also je älter die werden, je besser werden die. Also ich glaube, Matthias Andersson befasst sich überhaupt noch nicht damit, wann er seine Karriere beenden wird. Und dann muss man eben sehen, ist Kevin Möller die klassische Nummer zwei, die eben dann gebracht wird, wenn die Nummer eins nicht so stark ist, oder wird er dort aufgebaut zur Nummer eins? Die Flensburger haben natürlich in Richtung Skandinavien immer einen guten Draht, und aus Dänemark, Schweden, teilweise auch Norwegen kommen immer gute Torhüter. Und man wird irgendwann Kevin Möller dann in frühestens 4, 5 Jahren, wenn Matthias Andersson so langsam ans Aufhören denkt, die Frage stellen, ob er sich das vorstellen kann, die Nummer eins zu werden. Er hat momentan die Rolle als Nummer zwei, die er angenommen hat, auch, denke ich, ohne Murren. Aber das ist momentan einfach zu früh zu sagen, ob er mal die Nummer eins werden kann, weil Matthias Andersson wird dann noch ein paar Jahre spielen.
4, 5 Jahre noch, habe ich das gerade richtig gehört, ja?
Ja, wieso nicht? Guck dir an. Also ich weiß jetzt nicht, wer älter ist, ob Omeyer oder Andersson. Einer von beiden wird auch mit 3,44 noch im Tor stehen, so wie damals seinerzeit Thomas Svensson oder Andrei Lavrov. Die haben auch, ich glaube, Andrei Lavrov wurde mit 41 oder 42 Jahren noch Olympiasieger. Also als Torwart kann man sich heute recht lange zwischen den Pfosten bewähren.
Und fit sind sie ja, sowohl Andersson als Ome. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass das mit der Fitness nicht ausreichen wird. Wir schauen mal ein bisschen auf die Gruppe A. Und du hast es eben schon gesagt, es hätte ein tolles Finale für Flensburg in Paris werden können. Das wird es jetzt nicht geben. 22 Punkte hat PSG auf dem Konto, dahinter West Brem mit 21 und Flensburg mit 20. Können wir davon ausgehen, dass das in dieser Reihenfolge auch in die K.O.-Phase geht?
Also man hat ja immer noch die eine Variante, in der Flensburg Gruppensieger werden kann. Dafür müssen sie in Paris gewinnen. Und West Brem muss zu Hause gegen Plotzk verlieren. Also eine eher mathematische Variante, weil für Plotzk geht es um gar nichts mehr. Sie sind jetzt im Achtelfinale, dadurch, dass Zagreb gegen Celje gewonnen hat. Sie bleiben definitiv Gruppensechster, selbst wenn sie mit 35 Toren in West Brem gewinnen. Und ich glaube, die Motivation für West Brem gerade zu Hause wird höher sein. Und deswegen denke ich fast auch, dass diese Konstellation bleiben wird. Zumindest, dass West Brem vor Flensburg bleibt. Also ich sag's mal ganz ehrlich, Flensburg hat jetzt nicht mehr so viel zu verlieren in Paris. Sie werden dort frei aufspielen. Der Druck liegt eher auf PSG, dass sie den ersten Platz halten müssen. Und sie hatten den Vorteil nach der EM, sie hatten jetzt nicht die allzu dicken Brocken wegzuräumen in der Champions League. Ich denke, das schwerste Spiel, was sie hatten, war noch das Auswärtsspiel in Zagreb. Ansonsten hatten sie Gegner, die alle machbar waren, wo sie sich nicht 100% verausgaben mussten. Und Flensburg hat eben auch ein hartes Programm in der Liga jetzt gehabt. Und also Flensburg kann für eine Überraschung sorgen. Aber selbst wenn sie dort gewinnen, glaube ich nicht, dass sie Gruppenerster werden, weil West Brem lässt sich den Heimsieg gegen Plotz nicht mehr nehmen.
Zagreb gegen Celje, wo das eben von dir angesprochen wurde, muss ja auch ein richtiger Leckerbissen gewesen sein. Gerade in der ersten Halbzeit hat Celje 9-8 geführt. Aber gut, wir springen weiter in Gruppe B und sehen Barcelona 21 Punkte, Kielce mit 19, dahinter die Rhein-Neckar-Löwen mit 17 Punkten, Skopje 16, Pick Szeged 15, die verloren haben am Wochenende. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, gegen wen.
Vardar Skopje.
Genau, zu Hause gegen Vardar Skopje. Das könnte sehr, sehr ärgerlich werden für Pick Szeged, diese Niederlage.
Ja, ich denke auch, mit der haben sie nicht unbedingt gerechnet, weil sie haben zu Hause richtig gut gespielt, gegen Kielce gewonnen, gegen die Löwen gewonnen, und Vardar war jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, wo man gesagt hätte, die sind ein richtiger Kracher auswärts, und deswegen hat diese Niederlage von Szeged überreicht. Wenn man sich umgekehrt vorstellt, hätte Szeged jetzt auch 17 Punkte und Vardar bliebe bei 14. Und jetzt ist es in dieser Gruppe wirklich noch spannend, weil die Plätze 1 bis 5, da kann sich noch unwahrscheinlich viel ändern. Der Platz 6, der ist jetzt klar seit gestern mit Montpellier. Aber es gibt ja immer noch die Variante, die ich mir auf keinen Fall wünschen möchte, und zwar, dass Löwen verlieren, Szeged gewinnt und Vardar gewinnt. Dann würden nämlich die Löwen auf Rang 5 abrutschen und dann hätten wir im Achtelfinale schon das HBL-interne Duell zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Aber dafür müsste, wie gesagt, auch wieder einiges passieren.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kielce zu Hause gegen Szeged verliert. Du?
Nein, eigentlich nicht, weil Kielce muss sich ja noch die Chance offen halten. Sie können ja, sagen wir für den Fall, dass die Löwen in Barcelona gewinnen und Kielce schlägt Szeged, dann wäre Kielce Gruppenerster, weil sie ja den direkten Vergleich gegen Barcelona gewonnen haben. Sie haben in Barcelona gewonnen, zu Hause ein Unentschieden. Das heißt, Kielce wird auf jeden Fall auf Angriff spielen und Szeged glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben in Kielce. Und deswegen glaube ich eigentlich auch nicht, dass die Löwen auf Rang 5 abrutschen werden.
Vielleicht kannst du noch kurz erklären, wie es unten in der Tabelle aussieht. Denn Montpellier hat 7 Punkte auf dem Konto, dahinter Christianstadt mit 5. Da könnte theoretisch ja noch ein Tabellenplatzwechsel anstehen, wenn das mit dem direkten Duell pro Christianstadt aussieht im Moment.
Ja, da hat aber Montpellier beide Spiele gegen Christianstadt gewonnen. Christianstadt war immer dann gut, wenn es gegen die Großen ging. Ich sag mal, sie haben gegen Kielzen unentschieden geholt, sie haben gegen die Löwen und unentschieden geholt, sie haben Golding geschlagen, haben aber beide Spiele gegen Montpellier verloren. Das heißt, am Wochenende, wenn Christianstadt und Golding gegeneinander spielen, geht es um die goldene Ananas oder die Vorherrschaft in Skandinavien, für die man sich dann aber nicht kaufen kann, weil beide Mannschaften schon das Achtelfinale auch verpasst haben.
Dann haben wir ja auch Playoffs, da gab es die Hinspiele. Naturhaus La Rioja, Logroño gegen Zaporozhye 30-31, enge Kiste wird das dann im Rückspiel in der Ukraine. Und dann haben wir auch noch Schern gegen Brest 31-31, auch das wird dann enorm knapp im Rückspiel. Und die spielen dann jeweils gegen die Gruppenzweiten. Also da müssen wir nochmal abwarten, was am kommenden Wochenende so rauskommt. Und dann werden wir natürlich nächste Woche Montag blicken auf die Paarung, die wir dann in der nächsten Runde haben. Wir kommen.
Wobei, Sascha, ja, da muss ich dir widersprechen. Also durch die Ergebnisse in den Hinspielen, würde ich sagen, sind die Sachen gegessen. Also sowohl Brest als auch Zaporozhye sind zu Hause schon eine Macht. Also sie haben da, denke ich mal, La Rioja hat, meine ich, bisher nur ein Auswärtsspiel bisher überhaupt gewonnen, das war bei Tschechowski Medvedi und Cern war auch jetzt nicht so auswärtsstark unbedingt. Also ich gehe davon aus, dass die beiden Gruppenzweiten eine schöne kleine Ostreise in die Ukraine bzw. nach Weißrussland haben werden. Mhm. Und gerade in Brest ist es nicht so einfach zu spielen. Also ich sag's mal so, da wird der Gruppenzweite der Gruppe B schon zumindest auswärts einiges zu machen haben. Aber egal, ob es jetzt Kielce ist oder Barcelona, sie sind da schon der Favorit. Aber ich glaube, die beiden Ukrainer und Weißrussland, und die kommen da weiter.
Da hat man ja auch, glaube ich, als Spieler richtig Lust drauf auf so eine Auswärtsreise. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nächstes Thema ist die Reform, die in der Handball-Bundesliga wohl angestrebt wird. Da gab es einen Artikel zu, dass es im Sommer eine Abstimmung gibt unter den Vertretern der ersten und zweiten Bundesliga und der direkte Vergleich soll in Zukunft entscheiden bei Punktgleichheit. Richtig so?
Ich glaube schon. Ich sag mal, wir haben es ja erlebt in der vorletzten Saison, als es dieses muntere Scheibenschießen in den letzten 4-5 Spieltagen gab, mit der extremen Variante dann am allerletzten Spieltag, als Kiel gegen Füchse und Löwen gegen Gummersbach gespielt haben, als Kiel sich dann noch mit 2 Toren die Meisterschaft gesichert hat. Also ich fände es fairer, wenn der direkte Vergleich dort zählen würde, weil das ist ja das Spiel zwischen den beiden punktgleichen Mannschaften dann. Und da geht es jetzt nicht drum, ob irgendwelche Mannschaften in den letzten 5 Spielen, für die es um gar nichts mehr geht, einfach auf gut Deutsch gesagt die Flügel hängen lassen und sich da überrennen lassen, egal von wem. Aber ich denke, ein direkter Vergleich ist da einfach die fairere Lösung. Oder man sagt eben, okay, es gibt keinen direkten Vergleich, sondern es gibt ein Entscheidungsspiel in dem Fall. Aber ich glaube, so etwas passt in den Spielplan überhaupt nicht mehr rein.
Ja, und auch, glaube ich, in das traditionelle Denken der deutschen Handballfans. Das ist ja auch immer so eine Thematik dann, dass man das eigentlich nicht möchte. Es gab ja auch die Diskussion um die Playoffs. Aber diese neue Regelung soll auch dafür sorgen, weil der 16. Spieler wird dann wohl wieder nicht kommen, dass die Spieler auf den Positionen 12, 13, 14 im Kader häufiger mal zum Einsatz kommen, weil es eben nicht dieses Scheibenschießen gibt. Glaubst du da dran?
Das hängt von Trainer zu Trainer ab. Also es gibt Trainer, die spielen konsequent mit 8 Leuten durch, egal ob es um die Tordifferenz geht oder nicht. Und es gibt Trainer, die sagen eben, okay, in anderen Spielen, da kommen doch mal die Spieler 13 bis 16 an. Das sieht man jetzt zum Beispiel sehr gut bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Champions League. Gestern bester Torschütze Stefan Sigurmansson, weil Uwe Gensheimer eben in der Champions League pausiert und der sich auf die Meisterschaft konzentriert. Und für Mannschaften, die auf den Plätzen 4 bis, ich sag mal, 17 liegen, ist es vielleicht besser, wenn nur 14 kommen, weil da auch die finanziellen Möglichkeiten für die Spieler 15 bis 16 nicht da sind. Die Top-Mannschaften, die parallel auch noch internationale Wettbewerbe spielen, die entlastet das, meine ich, auch nicht so viel.
Wir werden abwarten, ob das irgendeine Veränderung bringt. Ich glaube tendenziell eher nicht, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Dann gab es die Auslosung im Final Four des DHB-Pokals. Natürlich spielen die Rhein-Neckar-Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt, war ja nicht anders zu erwarten. Und Magdeburg spielt gegen den Bergischen HC. Da gab es eine ganz lustige Aussage des Beiratsvorsitzenden des Bergischen HC, Jörg Förste, der gesagt hat, Magdeburg war jetzt nicht unser Wunschlos, wir waren das Wunschlos. Ja. Kann man eigentlich so stehen lassen, ne?
Absolut. Was der Bergische HC, dass eben weitergekommen ist, man muss sehen, sie hatten Nordhorn und Minden, das waren jetzt machbare Aufgaben auf dem Weg dorthin. Und ich sag mal, jeder, der nach Hamburg kommt, hat es sich verdient, egal ob dank der Auslosung oder wie auch immer. Aber dass es eben zum, ich glaube, dritten Mal in Folge ist es jetzt, Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg kommt Und ja, dann kann man sich vielleicht auch schon überlegen, wie eng dieses Spiel dann wird. Und dann hat man wieder ein Finale, wo ich denke, wobei man den Bergischen AC da nicht unterschätzen sollte. Ich sag mal, in einem Spiel, warum sollte er nicht gegen Magdeburg gewinnen? Magdeburg hat jetzt die Chance, nach einem guten Start im ERF-Pokal, die Saison wirklich noch, die in der Liga nicht so erfolgreich war, entweder im DHB-Pokal oder im ERF-Cup eben auch wirklich erfolgreich zu beenden. Also da ist natürlich für alle die Motivation da. Aber Löwen gegen Flensburg ist natürlich, es war irgendwie klar, dass es wieder so kommen würde.
Ist das für die Löwen nicht deutlich besser, durch die schmalere Bank, die sie haben, dass sie im ersten Spiel gegen Flensburg ran müssen, wenn sie denn da weiterkommen überhaupt?
Gegen Flensburg will man nicht niemanden Halbfinale spielen. Ich glaube, keine Mannschaft außer dem THW war in den letzten Jahren so oft im Finale. Das heißt also, sie haben immer die Halbfinals zumindest dann erfolgreich bestritten. Ja, aber ich sag's mal so, wenn Löwen gegen Magdeburg oder Bergischen AC gespielt hätten, wären sie immer in dem Finale gewesen. Und da kann man dann auch für 60 Minuten nochmal wirklich alle Kräfte da reinlegen. Das ist ja wie bei allen Final Four Turnieren. Wenn man im Finale ist, dann vergisst man alle Anstrengungen, alle Verletzungen, alle Wehwehchen, die man hat und sagt, komm, die 60 Minuten, damit können wir quasi Geschichte schreiben, gerade im Fall der Löwen, die ja immer noch keinen nationalen Titel aufweisen können. Deswegen denke ich, ist es eigentlich egal, ob du im Halbfinale oder im Finale gegen Flensburg spielst.
Sehe ich es korrekt? Also korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, dass der Sieger von Magdeburg gegen BRC in der kommenden Saison europäisch spielt, weil die Löwen und Flensburg sich beide für die Champions League qualifizieren werden, wovon auszugehen ist?
Ja, so denke ich das auch. Es sei denn, die HBL hat irgendwelche neuen Statuten gemacht, aber der Sieger des zweiten Halbfinals wird europäisch spielen im ERF-Pokal, weil ich glaube auch rein rechnerisch würde es so sein, dass das Kiel, Löwen und Flensburg eben in die Champions League kommen. Und dann wäre auf jeden Fall ein Platz reserviert für den zweiten Finalisten aus dem zweiten Halbfinale.
Ja, also zusätzlicher Anreiz an dieser Stelle nochmal. Wir kommen zum Frauenhandball. Auch da fanden am Wochenende internationale Spiele statt. In der Champions League, das muss man klipp und klar so sagen, lief es für den Thüringer HC, den einzig verbliebenen deutschen Vertreter, in der Hauptrunde nicht sonderlich gut. Da steht auf der Tabelle zu sehen, ein Unentschieden, 9 Niederlagen. Das war nichts.
Ja, man muss es sehen, das eine Unentschieden resultierte ja noch aus den Spielen der Gruppenphase, die mitgenommen wurden gegen Fleury. Das heißt, die Thüringer haben alle 6 Hauptrundenspiele verloren. Sie waren natürlich auch in einer Gruppe mit Rostov und mit Larvik, die dann schon recht gut war, aber die andere war auch nicht schlechter. Und hat man gesehen, ich glaube, irgendwann gegen dem THC da die Kräfte und auch die Alternativen aus. Und man hat dann irgendwann in der Champions League auch gemerkt, komm, wir haben noch zu Hause 2 Wettbewerbe, weil Herbert Müller es ja auch immer sagt, unser Bestreben muss es immer sein, in der Champions League zu spielen. Und nachdem dann auch der Viertelfinaleinzug nicht mehr zu gewährleisten war, denke ich, hat er sich dann auch darauf konzentriert, in der Liga oben zu bleiben. Und er hat ja auch noch das Nachholspiel, sage ich jetzt mal, das Viertelfinale im Pokal vor der Brust, wo er sich für das Finalturnier qualifizieren kann. Und ich glaube, nach dem dritten Hauptrundenspieltag war der THC schon raus aus dem Rennen ums Viertelfinale. Schade drum, sie haben letztes Jahr da gespielt und vor 2 Jahren im Endeffekt um ein einziges Tor sogar das Finalturnier in Budapest nur verpasst. Aber da hatten sie eben auch ein bisschen andere Kader.
Das muss man auf jeden Fall sagen, der Kader war damals deutlich besser und im Sommer wird ja mit Dannik Snelder die nächste Topspielerin den Verein verlassen. Schade, schade, aber so ist das nun mal. Die Bundesliga hat eben nicht diese finanziellen Mittel zur Verfügung, das muss man ganz klar so sagen. Mit Bitte um ganz, ganz kurze Antwort jeweils nur, wer weiterkommt bei den jeweiligen Duellen. Rostov-Don gegen Bukarest?
Bukarest.
Oh, interessant. Larvik gegen Vardar?
Das ist der Kracher, also... Dadurch, dass Larvik auch nur das Rückspiel zu Hause hat, sehe ich es eher in Richtung Larvik, wobei ich natürlich Anja Althaus als letzter verbliebenen Deutschen die Daumen drücken würde, dass sie es nochmal nach Budapest schafft.
Dann haben wir auf jeden Fall einen ungarischen Vertreter beim Final Four. Ich glaube, das wird die Veranstalter und die EHF freuen, denn Győr spielt gegen Ferencváros.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz klare Sache für Győr. Auch wenn sie natürlich verletzungsmäßig ziemlich arg gehandicapt sind. Das ist für die auch sowas wie die Revanche für das letztjährige ungarische Final-Playoff, als sie völlig überraschend gegen FTC verloren haben. Aber das wird Győr auf jeden Fall machen.
Und dann last but not least, Baia Mare gegen Buducnost.
Ja, da denke ich auch. Der Titelverteidiger ist etwas rumpelig jetzt oder rumpeliger als in der letzten Saison durch die Hauptrunde gekommen. Aber das wird auf jeden Fall Buducnost mit dem Heimvorteil im Rückspiel auch machen.
Dann haben wir noch zu vermelden, dass der HC Leipzig gegen die Tussis aus Metzingen im ERF-Pokal ausgeschieden ist. Das war, glaube ich, eine Woche des HC Leipzig, die sie am liebsten sofort vergessen würden. 3-mal gespielt, gegen die Tussis 3-mal verloren.
Ja, also die Konstellation wollte es so. Ich hatte eigentlich gedacht, auch nach dem Verlauf des Hinspiels, wo ja Metzingen in 60 Minuten zu Hause einmal nur in Führung lag und das mit dem Schlusspfiff, dass Leipzig da schon die Favoritenrolle hätte. Aber die Metzinger haben mich erneut überrascht, wie sie mich in der Saison häufiger überrascht haben. Stehen jetzt in ihrer ersten Europapokalsaison gleich im Halbfinale, spielen dort gegen Brasov, wo dieser verrückte George Tadic Trainer ist, meines Wissens. Und warum soll es nicht sogar mit dem Finaleinzug klappen. Aber Leipzig hat wirklich eine Woche, die man aus dem Kalender am liebsten streichen würde, gebe ich dir vollkommen recht.
Glaubst du, die Tussis haben eine Chance, das Ding zu gewinnen, also den Pokal insgesamt, jetzt nicht nur dieses Halbfinale?
Ja, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine deutsche Mannschaft den EHF-Pokal gewonnen hat, wenn es überhaupt schon mal eine gab. Ich weiß, Leipzig war mal gegen Itschako im Finale vor einigen Jahren, aber ja, gegen Brasov hast du eine Chance und dann musst du sehen, wer eben dein Finalgegner ist.
Dann abschließend in diesem Take, Björn, erstmal vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, denn du warst beim Zahnarzt, ne?
Ja, aber wie sagt man so schön, er hat nicht gebohrt.
Ja, Gott sei Dank. Also das bleibt dir noch erspart, beziehungsweise ist dir erspart geblieben. Und es gibt dann noch eine Thematik, die ich kurz ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob du auch davon gehört hast, aber es steht zur Debatte, dass der DHB, dem DOSB, Carsten Lichtern als Fahnenträger für die Olympischen Spiele in Rio vorschlagen möchte. Hast du schon davon gehört und was hältst du da generell von?
Habe ich jetzt noch nicht gehört, höre ich jetzt das erste Mal. Ist natürlich interessant, wenn man so an die Olympischen Spiele so ein bisschen zurückblickt, gab es immer mal wieder vereinzelte Handballer, die Fahnenträger waren. Ich weiß, in Peking war es Ivano Balic, in London war es der Tunesier, weiß ich gar nicht mehr welcher, es war jedenfalls einer der Tunesier gewesen. Und dadurch, dass Dirk Nowitzki jetzt als Fahnenträger ausfällt für die deutsche Mannschaft, weil die Basketballer nicht dabei sind, wieso nicht? Aber ich denke, da werden die Individualsportarten auch noch irgendwas mitzusprechen haben, weil das letzte Mal war eben mit Dirk Nowitzki ein Mannschaftssportler. Aber ich denke mal, nach der EM wird Carsten Lichtlein viele Unterstützer haben. Lassen wir uns einfach überraschen, wer sich sonst so qualifiziert. Und wenn er auf der Liste steht, umso schöner. Wäre gut für den Handball.
Ja, das wäre fantastisch. Und es wäre auf jeden Fall auch Carsten Lichtlein zu gönnen, den wir jetzt hören in einem kurzen O-Ton nach dem Spiel des Bergischen HC gegen den VfL Gummersbach. Da habe ich ihn auch genau darauf angesprochen. Also jetzt zunächst dieser O-Ton und dann ist der Kollege Christian Bendig vom Mindener Tageblatt zu Gast, denn in der zweiten Liga stand ein absolutes Topspiel auf dem Programm. Carsten Lichtlein, herzlichen Glückwunsch zu einem ganz, ganz knappen Derby-Sieg heute hier beim Bergischen HC 23-22 gewonnen. Warum habt ihr das am Ende noch entschieden, nachdem ihr in der zweiten Halbzeit ja durchaus die Gelegenheit hattet, in Anführungszeichen das aus der Hand zu geben?
Ja, Björge hat gut gehalten hinten drin, das muss man sagen. Deswegen ging es immer spitz auf Knopf hin und her. Dann zum Schluss wurde es hitzig und wir hatten das glücklichere Ende für uns. Aber die Abwehrreihen mit Toyota haben heute dominiert. Und das hat man aber schon in den letzten Spielen beim BHC gesehen, Beispiel in Bittenfeld, das habe ich mir auch angeguckt, da hat Yogi auch super gehalten und das war heute sicherlich Dominanz der Torhüter und Abwehrreihen.
War es ein hochklassiges Spiel aus deiner Sicht?
Auf keinen Fall. Es war sehr eng, mit sehr vielen Fehlern verbunden und ich glaube, das war nicht schön zuzuschauen. Aber uns kann es ja eigentlich egal sein, hauptsache die zwei Punkte und ein Derby-Sieg. Ich hoffe natürlich, dass der BRC jetzt weiter in der Liga bleibt, dass wir weiterhin spannende Derbys haben.
Ja, du sagst es schon, Derbys, da war jede Menge Emotionen drin, gerade auch am Ende. Ich finde es interessant, weil das ist ja jetzt nicht ein Traditionsduell, was es seit vielen, vielen Jahren gibt, aber trotzdem scheint sich das in den letzten zwei, drei Jahren zu einem richtigen Klassiker entwickelt zu haben.
Ja, also ich kenne ja Derbys auch aus meiner Lemgoer Zeit gegen Minden und Nettelstedt und da würde ich fast sagen, das ist noch emotionaler hier, obwohl die Tradition im Ostwestfälischen sicherlich höher ist, aber hier, da geht es immer zur Sache. Bei uns das Derby war nicht so emotional, weil wir da hoch gewonnen haben. An dem Tag klar besser waren, aber heute hat man wieder gesehen, geht schön heiß her. Aber das sind schöne Spiele, muss man sagen.
Ich muss zwei Fragen noch stellen, abseits dieses Spiels heute. Das eine ist, hast du das jetzt schon alles mittlerweile verarbeitet, was die EM angeht, oder schwirrt es dir irgendwann noch mal im Kopf rum?
Na, man hat trotzdem weiterhin noch Termine und es ist schon stressig, aber das ist positiver Stress, weil es ja angenehm ist, wenn man Europameister ist und dann weiterhin Termine hat. Die erfüllt man gern, nur die Leistung darf halt nicht drunter leiden und das hat es bis jetzt nicht und deswegen, solange die Leistung passt, kann man diese Termine auch gern wahrnehmen.
Ja, ich glaube, der Julius Kühn ist mit einem Extraschuss Selbstvertrauen aus der Europameisterschaft zurückgekehrt. Ich habe gehört, also ich weiß nicht, ob das so stimmt, vielleicht kannst du was zu sagen, der DHB möchte gegebenenfalls beim DOSB Carsten Lichtlein als Fahnenträger vorschlagen für die Olympischen Spiele.
Da weiß ich bis jetzt noch nichts von, aber das wäre mir natürlich eine große Ehre. Das ist Fakt.
Dann lassen wir das mal so stehen. Ich danke dir recht herzlich. Wäre toll, wenn es dazu kommt. Dankeschön.
Wir sind angekommen im nächsten Take in der 101. Folge von Kreisab, eurem Handball-Podcast. Und ich begrüße einen alten Gast, der mal wieder vorbeischaut und seine Meinung zum Besten gibt. Christian Bendig vom Minder Tageblatt. Hallo.
Moin, Sascha.
Wir schauen in die zweite Liga, das können sich die Hörer denken, wenn ich dich eingeladen habe, denn du bist ja absoluter Experte von GWD Minden. Es gab ein sehr, sehr interessantes Spiel am Wochenende, das nicht gerade von geringer Bedeutung ist. Ich glaube, so kann man es richtig formulieren. GWD Minden hat zu Hause gespielt gegen den HSC Coburg und das war das Duell der Mannschaft auf Platz 2 gegen die Mannschaft auf Platz 3. Ist aus GWD-Sicht nicht ganz so ausgegangen, wie man sich vorgestellt hat vor der Partie?
Ja, absolut. Gar nicht so ausgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass GWD mal wieder in einem Heimspiel schlecht reingekommen ist, lange Zeit auch deutlich zurücklag, sich in die Partie kämpft, 23-19 führt, ich glaube so in der 42. oder 43. Minute. Coburg wieder ins Spiel bringt, Coburg zieht auf 3 Tore weg, GWD schafft den Ausgleich und hat den letzten Angriff zum Sieg. Was passiert? Fehlpass, Tempogegenstoß, Foul und 7 Meter und Tor. Ja, alles andere als so gelaufen, wie man sich das, glaube ich, hier vorgestellt hat.
Jetzt hast du gesagt, die Mannschaft hat ja zwischendurch schon hoch geführt. Wie kam es denn da überhaupt nochmal dazu, dass die Truppe diesen Sieg dann so aus der Hand gegeben hat? Also ich meine, wenn man 4 Tore Vorsprung hat in der eigenen Halle nach einem Rückstand, müsste man ja normalerweise davon ausgehen, dass das Momentum komplett auf der Seite von GWD war.
Wenn man von halb links und halb rechts zusammengerechnet 3 Tore wirft, dann ist das einfach zu wenig. Die einzigen Tore, die mehr oder weniger dann wirklich aus dem Rückraum gefallen sind, war von Dalibor Doda. Das hat dann ganz gut funktioniert. GWD hat dieses Manko auf halb links und halb rechts dann ein bisschen wettgemacht durch das Kreisläuferspiel. Das hat sehr lange gut funktioniert, aber dann hat sich Coburg da im Mittelblock auch sehr gut drauf eingestellt. Und dann war diese Waffe eben stumpf und Coburg hat ganz guten oder 2 Joker gezogen. Einmal auf halb links, da haben sie einen Litauer eingewechselt, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Und im Tor haben sie Kulanek rausgenommen, der hat gegen die Würfe von Doda nicht so viel Land gesehen und der zweite Keeper von Coburg schwang sich da so zu einer ganz guten Leistung auf, hielt dann noch 2-7 Meter, einen von Zwietlitzer und einen von Schörstrand und damit war Coburg dann oben auf.
Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst den Namen dieses Spielers nicht aussprechen. Ich kann es auch nicht, aber wer ihn wissen möchte, der kann einfach mal im Internet gucken und sich den Spielbericht ansehen, zum Beispiel auf der Seite der DKB Handball Bundesliga. Da findet man ja diese Namen, also bevor ich mir hier jetzt die Zunge breche. Aber ich möchte mal was anderes fragen, und zwar viele Spieler von GWD sind ja durchaus den Fans in der ersten Liga auch bekannt. Die haben ja letztes Jahr noch erste Liga gespielt, eben an Dalibor Doda beispielsweise oder ein Rambo oder ein Kosliner. Das sind ja Spieler, die man durchaus kennt. Jetzt ist Coburg ja durchaus auch ein Kandidat, in die erste Liga aufzusteigen. Welcher Spieler ist denn dir da besonders aufgefallen, der deiner Meinung nach auch die Qualität hat, in der ersten Liga zu überzeugen und dort einer Mannschaft auch weiterzuhelfen?
Die Außenzange fand ich richtig stark mit Bielek und Kosbau. Die waren wirklich gut. Gerlich auf halb links hat mir sehr gut gefallen, zumindest bis zur 40., 42. Minute. Dann hat GWD den besser in den Griff gekriegt. Dann kam eben dann auch der Wechsel auf halb links bei Coburg zu diesem besagten Spieler mit der Nummer 95. Ansonsten ist es eine Mannschaft, die sehr über das Kollektiv kommt, sehr ausgeglichen ist und eine klare taktische Linie hat und auch nicht die Ruhe verliert. Also das konnte man schon sehen. Die sind also nicht in Panik verfallen, als sie mit 4-2 zurückgelegen haben. Das war schon für so ein Spitzenspiel doch auch ziemlich abgezockt. Und dazu muss man sagen, dass Armandic, der Mittelmann, der früher ja in Wetzlar auch die Fäden gezogen hat, der hatte noch gefehlt. Also der hatte sich wohl kurzfristig verletzt und saß in Minden hinter der Bank.
Also, jede Menge Potenzial bei der HSC Coburg. Ob das dann für die erste Liga reicht, müssen wir sehen. Erstmal muss ja der Aufstieg her, das ist ja ganz klar. 5 Punkte Vorsprung sind es im Moment nach 26 von 40 Spieltagen, die der HSC Coburg Vorsprung hat auf die TSG Friesenheim, Absteiger. Auch Friesenheim finde ich erstaunlich stark in dieser Saison. Abgänge gab, wie zum Beispiel Erik Schmidt nach Hannover gegangen, André Kogo zum TBV Lemgo und trotzdem sind die wieder in der Lage, da oben mitzuspielen. Sind die noch ein Kandidat auf Platz 3?
Jein. Also man muss einfach auch mal den Saisonstart sehen. Sie hatten diesen großen Umbruch, den hattest du ja schon angesprochen. Es sind prominente Leute weggegangen, die ja jetzt auch bei anderen Vereinen durchaus für Furore sorgen oder auch teilweise in der Nationalmannschaft. Der Start ging überhaupt nicht so wirklich los, wie man sich das vorgestellt hat. Es kam ja auch der neue Trainer aus der dritten Liga mit Benny Matschke aus Hochdorf. Aber er scheint es da gut hingekriegt zu haben. Und in Minden haben sie auch kollektiv einen richtig starken Auftritt hingelegt und im GWD auch am Rand der Niederlage gehabt. Also hätten sie vielleicht früher angefangen zu punkten, hätten sie jetzt ein ernsthaftes Wörtchen mitreden können. Aber sie haben ein Restprogramm, wo sie zumindest vielleicht nochmal Coburg ein bisschen ärgern können. Und Coburg hat in meinen Augen von den drei Mannschaften, die die Aufstiegsplätze aktuell belegt, eigentlich das schwierigste Restprogramm noch.
Also das heißt, mit anderen Worten, Erlangen und Minden müssen sich um den Aufstieg keine Sorgen mehr machen.
Sagen wir mal so, wenn GWD Minden das nächste Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV einigermaßen unbeschadet übersteht, sprich mit einem Punkt zurückkommt, was ja im Handball natürlich auch ein sehr gewagtes Spiel ist, dann sehe ich eigentlich nur noch das Auswärtsspiel in Aue als eines an, das verloren gehen kann. Also wissen wir ja auch, die Erzgebirghalle in Lößnitz, das ist schon ja ein ziemlicher Hexenkessel, da kann so ein Spiel auch schon mal schnell flöten gehen. Und ein Spieltag später kommt dann Erlangen. Also wie gesagt, da muss man dann sehen. Ich glaube eigentlich, dass Minden aktuell da schon ganz klar auf Aufstiegskurs segelt und da so viel jetzt nicht passieren kann, es sei denn, da kommt jetzt eine absolute Flaute.
Sind denn beide Mannschaften aus deiner Sicht stark genug, um dann in der ersten Liga auch den Klassenerhalt zu schaffen, oder muss da noch ordentlich nachgerüstet werden? Also ich beziehe das jetzt natürlich auf Erlangen und Minden.
Ja, also wenn man so die Zweitligasaison von GWD Minden sieht, da fange ich jetzt mal mit an, weil da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, ist das alles bis auf wenige Ausnahmen nicht immer so souverän. Man sagt dann ganz gerne von Vereinsseite, ja gut, die Probleme, die wir haben, das heißt, dass wir spielerisch manchmal nicht so glänzen, dass wir auch auswärts in Ferndorf zum Beispiel dann auch mal mit 4 oder 5 Toren zurückliegen, aber trotzdem so ein Spiel gewinnen, eben mit Nervenstärke und nicht das große Flattern kriegen, ist eben eine Stärke. Das finde ich, bin ich eher der Meinung, man muss die Gegner nicht mit 20 Toren aus der Halle schießen, aber so den ein oder anderen überzeugenden Sieg, der würde, glaube ich, auch dem Selbstvertrauen der Mannschaft ganz gut tun. Also es ist jetzt nicht so, dass die wie das Kaninchen vor der Schlange spielen, aber ich sehe manchmal ein gewisses Mentalitätsproblem auf der Platte, wenn ich mir die Heimspiele so angucke.
Wenn ich auf das Torverhältnis schaue, dann spiegelt sich das ja auch wieder. Es sind zwar nur 2 Punkte, die beide Mannschaften da an der Tabellenspitze trennen, aber satte 60 Tore, ne? Also das ist schon ein Brett.
Das sehe ich genauso. Also vor allen Dingen Erlangen gewinnt ja auch teilweise seine Auswärtsspiele dann auch sehr deutlich. Und wenn ich so auf die Heimspielergebnisse gucke, allein das letzte gegen den ASV Hamm-Westfalen, ich meine, die stehen auf Platz 5 und die sind bestimmt keine Laufkundschaft. Und ich weiß jetzt zwar nicht, mit welchem Kader die da angereist sind, vielleicht haben die Verletzungsprobleme, aber wie ich Nils Pfannenschmidt kenne, fährt er nicht nach Erlangen, und um sich da eine 20-Tore-Reibe abzuholen oder zu sagen, gucken wir mal, was passiert, und sind froh, wenn wir mit unter 10 da rausgehen. Da muss man dann schon ganz klar sagen, ist das eine Qualität, die eher für den HCR lang spricht, wenn wir jetzt darüber sprechen, wer gewinnt den silbernen Teller und geht als Erster in die erste Bundesliga.
Und wer bleibt dann vor allem halt auch in der kommenden Saison drin? Aber ich glaube, die meisten Fans von GWD dann auch im Speziellen können sich in der kommenden Saison wieder auf Derbys freuen, oder?
Das hängt halt stark davon ab, ob der TuS Enlöbecke drin bleibt. Also nach dem kleinen Kaderumbau, oder so klein war er ja nicht. Und jetzt haben sie, glaube ich, zu Hause gegen Hannover unentschieden gespielt, haben am Baling geschlagen. Blaschiko hält in letzter Sekunde einen Wurf von Strobel. Vielleicht gibt ihnen das Auftrieb, und das ist ja da unten in der ersten Bundesliga ja auch ein Schneckenrennen. Und ich sehe die also auch nicht schwächer als die Teams, die vor ihnen sind. Sie haben zwar ja einen Rückstand, der ist aber aufholbar. Also ich drücke denen die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder das berühmte Mühlenkreis-Derby dann in der ersten Bundesliga feiern können hier.
Und damit möchte ich abschließend in diesem Take auf ein Thema zu sprechen kommen, was ich eben in dem O-Ton mit Carsten Lichtlein ja schon angesprochen habe. Da gibt es ja jetzt ein, ich will nicht sagen neues Derby, aber dieses Duell zwischen dem Bergischen HC und dem VfL Gummersbach, was sich in den letzten Jahren durchaus zu einem Spiel entwickelt hat, das man sich gerne mal ansehen kann, denn da geht's heiß her. Was macht denn für dich so ein richtiges Derby aus?
Ja, Nachbarschaft. Also die Frage ist, wie definiert man Nachbarschaft? Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit liegen Melsungen und Wetzlar auseinander, aber da kracht es ja auch ganz schön, wenn die beiden aufeinandertreffen. Klar, hier das Mühlenkreis-Derby, das sind 20 Kilometer zwischen den beiden Hallen. Das ist einfach nur die Bundesstraße einfach durch, und dann kommt man irgendwann schon in Lübeck an der Halle an. Dann eben diese Rivalität im Norden zwischen Kiel und Flensburg, ganz klar auch. Und das Spiel zwischen BHC und Gummersbach, ich glaube, das hat der BHC seinerzeit auch ganz gut marketingtechnisch hingedeichselt. Also ich glaube, als sie das erste Mal aufeinander getroffen sind, da hat der Jörg Föste beim BHC dort auch so ein bisschen diesen Derby-Charakter heraufbeschworen, und es wurde eher so vom BHC ein bisschen gepusht. Und in Gummersbach hat man sich dann gesagt, okay, wenn der Emporkömmling hier aus Solingen und Wuppertal meint, das ist ein bergisches Derby, dann nehmen wir das eben an. Und daraus hat sich dann vielleicht auch eine kleine, herzliche, ich will nicht sagen Feindschaft, aber vielleicht auch eine kleine Abneigung entwickelt, die ja am Wochenende vielleicht dann zutage getreten ist.
Das kann man durchaus so sagen, wer die Endphase gesehen hat in der Wuppertaler Unihalle und auch die Freude bei den Spielern des VfR Gummersbach und bei den Fans, der wird das auf jeden Fall bestätigen. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung und, abschließend noch dein Tipp, Erlangen, Minden und Coburg, die drei steigen auf, ja?
Ja, da hatte ich mich ja, glaube ich, schon in dem ersten Take vor einigen Monaten festgelegt, dabei bleibe ich. Also, tut mir leid für Friesenheim, aber die drei werden es machen.
Dann freuen wir uns auf zwei Teams aus Franken übrigens. Da gibt es dann das nächste Derby in der DKB-Handball-Bundesliga in der kommenden Saison. Christian, also nochmal herzlichen Dank. Und jetzt gleich gibt es das Interview der Woche. Und dort begrüße ich einen ganz, ganz Großen des deutschen Handballs, Jan Holpert. Es ist Zeit, in der heutigen Ausgabe zum Interview der Woche zu kommen und ich freue mich, mit einem ganz Großen des deutschen Handballs sprechen zu können. Er hat viele, viele Jahre das Bild in der DKB-Handball-Bundesliga mitgeprägt und ist einer der erfolgreichsten deutschen Torhüter aller Zeiten. Er hat unglaublich viele Spiele auch in der Handball-Bundesliga gemacht, nämlich die allermeisten. Jan Holpert ist bei mir. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, moin in den Norden und Wir können im Prinzip direkt anfangen mit dem Thema, weshalb ich dich überhaupt kontaktiert habe, denn es steht in der übernächsten Woche, am übernächsten Wochenende besser gesagt, eine sehr, sehr interessante Veranstaltung in Flensburg auf dem Programm. Tag der Youngsters heißt es. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, worum es dabei genau geht.
Ja, Tag der Youngsters ist für uns seit letztem Jahr eben was ganz Besonderes und zwar haben wir die einmalige Möglichkeit, eben einmal im Jahr die Flens Arena zu nutzen für einen Doppelspieltag. Beim ersten Mal hatten wir eben unsere A-Jugend-Bundesliga gegen den THW Kiel und unser Junior-Team, die in der dritten Liga spielen, haben gegen Gebusburg-Wehl gespielt. Und dieses Jahr haben wir zwei hoffentlich packende Derbys. Einmal eine A-Jugend-Bundesliga-Spiel gegen Eiderhade, das ist hier ein direkt Nachbar bei uns. Und dann eben eigentlich das Stadtduell schlechthin hier beim in Flensburg, der DRK Flensburg gegen unser Junior-Team, der SG Flensburg handelt. Was ganz Besonderes ist eben, dass wir diese Halle nutzen und auch eben das ganze Equipment. Also es ist wirklich Bundesliga-like. Also die LED-Banden stehen da. Wir haben den Hallenboden wie in der Bundesliga. Und es ist einfach auch für die Jungs einfach total prickelnd, mal in so einer Atmosphäre beziehungsweise in so einer Halle eben Pflichtspiel zu absolvieren. Das macht es eigentlich so besonders.
Merkst du bei den Jungs schon diese Vorfreude, dass die so ein Glänzen in den Augen haben und wissen, jetzt in zwei Wochen können wir wieder da in die Bundesliga-Halle?
Na, ich bin also jetzt noch nicht. Wir haben am kommenden Wochenende ja noch, in Anführungszeichen, normalen Spielbetrieb. Aber ich glaube, dann so Anfang der nächsten Woche geht's dann los mit der Vorfreude. Wir hatten letzte Woche auch schon mal einen Fototermin, wo wir alle vier beteiligten Mannschaften eben hier hatten, zwei, drei Spielern und haben dementsprechend ein paar Plakate gemacht. Also es ist schon ein bisschen mehr Aufwand und passiert ein bisschen mehr, aber sie haben es sich auch verdient und ich glaube, dann ab der nächsten Woche gibt es auch eine Pressekonferenz. Also es wird gut aufgebaut und wird natürlich auch eine tolle Resonanz.
Warum ist so ein Event aus deiner Sicht wichtig?
Ja, es ist einfach auch eine Wertschätzung, die wir den beteiligten Mannschaften einfach mal geben können und dass einfach der Jugendhandball einfach hier einen großen Stellenwert hat, das ist ja nicht von Namen zu weisen und ich glaube, es ist einfach auch ein kleines Dankeschön, glaube ich mal, an diese Region, die sich unheimlich viel und großartig engagiert für den Handball, dass wir das mal ein bisschen zurückgeben können, dass wir das mal organisieren.
Hilft das auch den Spielern, die ja irgendwann vielleicht mal in der Bundesliga aktiv sein sollen, bei ihrer Entwicklung?
Ja, jetzt das Spiel nicht, aber ich glaube, jeder träumt davon, einfach mal in der Flensarena eben aufzulaufen. Also gerade die sich jetzt tagtäglich hier bei uns im Training befinden. Und es hat einfach ein Stück weit auch eine größere Aufmerksamkeit. Und da kann man sich beweisen. Und ich glaube, das ist ein besonderes Spiel, besondere Momente. Und das hilft eigentlich immer. Das kann ich aus Erfahrung sagen, dass besondere Spiele eben auch einen nach vorne bringen. Egal, wie sie laufen.
Jetzt hat ein Hörer mir ein paar Fragen zukommen lassen, beziehungsweise mehrere Hörer, und einer bezieht sich auch auf diese Nachwuchsakademie, beziehungsweise dieses Konzept Get in Touch der SG Flensburg-Handewitt. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie dieses Konzept genau aussieht, beziehungsweise gerade im Hinblick auf die Torhüterposition?
Also Get in Touch ist der Jugendförderverein. Der wurde damals gegründet von Herrn Volkwarzen und auch von Herrn Hermann G. Bedlersen. Das ist eigentlich, den gibt es auch immer noch. Dieser Verein Get in Touch macht überwiegend Schulprojekte und engagiert sich für den Kinderhandball. Und aus diesem Verein ist eigentlich die Flensburg Akademie entstanden. Auch eine richtige Firma, eine GmbH, die sich hauptsächlich um den Jugendleistungshandball der SG Flensburg-Handewitt eben kümmert, mit einer ganz tollen Infrastruktur, jetzt seit 1,5 Jahren am Start, mit einem Gebäude, wir haben 20 Internate. Insofern haben wir durch diese Infrastruktur eben die absolut guten Möglichkeiten, eben hier Leistungshandball und auch Jugendhandball eben zu fördern. Und das ist etwas Einmaliges hier in Schleswig-Holstein und auf jeden Fall, gerade eben auch, wenn man jetzt auf den Torwartsektor eben sich mal fokussiert, für mich auch eine große Möglichkeit, da eben auch diesen Fundus, den wir eben hier auch in der Akademie haben, mit ihm viel zu trainieren und rechtzeitig zu trainieren und eventuell dann mal wieder einen Bundesliga-Torwart rauszukriegen.
Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Welche Aufgabe hast du da also genau? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erläutern.
Also genau habe ich eben den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise eben dann natürlich eben auch die Torwartausbildung. Es sind 16 Torhüter, die ich hier betreue. Und das ist eigentlich schon unheimlich viel, sage ich mal, weil man sie auch immer individuell betreuen muss. Sprich, wir haben mindestens einmal die Woche ein individuelles Training und ich bin fast bei jeder Einheit dabei, um sie eben auch zu coachen.
16 Torhüter, habe ich gerade richtig gehört, ne?
Genau, ja. Also es sind eben 12 beziehungsweise 13 aus dem Verein, also in der C-, B-, A-Jugend- und Junior-Team plus eben noch 3 Gäste-Torhüter, die ab und zu hier da sind, die aus der Region kommen, aber auch am Torwarttraining teilnehmen lassen.
Wenn du jetzt so ein Individualtraining mit diesen Torhütern machst, arbeitest du dann in der Gruppe mit denen oder tatsächlich auch einzeln, weil du gerade gesagt hast, Individualtraining?
Ja, also ich versuche das schon irgendwie eben altersgerecht zu machen. Also ich nehme dann die Jahrgänge, sprich wir haben 3 Zehntel-Torhüter. Das sind jetzt die Jahrgänge 2001, 2002 und die versuche ich dann eben schon zusammen zu trainieren. Kann ja immer mal sein, dass aber auch jemand mal krank ist oder eben verletzt ist. Insofern kommt es auch vor, dass ich teilweise Einheiten mit einem Torwart ganz alleine mache. Also und das Gleiche gilt dann eben für die B-Jugend, da sind auch 3 plus 2 Gäste-Torhüter immer dabei oder die A-Jugend-Bundesliga sind auch 3 Torhüter, so fahren wir eigentlich immer. Und im Junior-Team sind auch nochmal 2. Also schon eben altersgerecht und also es bringt nichts, eben zum Beispiel ein Torhüter eben aus dem Junior-Team aus der C-Jugend zusammen. Also gibt es andere Ansätze und andere Trainingsmethoden und insofern versuche ich das eben gebündelt auf die Jahrgänge eben abzudecken.
Kennen diese Jungs eigentlich noch den Bundesliga-Torhüter Jan Holpert? Ist ja jetzt ein paar Jährchen her, dass du aufgehört hast.
Also die Älteren aus der A-Jugend und Junior-Team, ja, aber die C-Jugend da nicht so. Aber es ist auch nicht, das ist für mich nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich da einen guten Draht habe, dass ich dann eine Beziehung entwickle und dass er sich einfach persönlich und eben auch im sportlichen Sektor eben weiterentwickelt. Das ist für mich wichtiger. Also die müssen nicht zu mir hochschauen, sondern ich möchte eher einen Faden den Jungs an die Hand geben und bin ich glücklich, wenn sie sich in die richtige Richtung entwickeln.
Du bekommst natürlich da auch hautnah mit, wie sich das Torwartspiel ein bisschen verändert hat, gerade weil du mit verschiedenen Altersklassen ja auch arbeitest. Wie hat sich denn das Torwartspiel, fragt der nächste Hörer, im Vergleich zu deiner Zeit damals geändert oder hat sich es überhaupt geändert?
Ja, auf jeden Fall hat sich es geändert. Also ich kann ja also 21 Jahre Bundesliga eben zurückblicken, wie ich angefangen habe. Ich habe mal zu meinem Abschiedsspiel hatte ich mal so eine alte Videokassette geschenkt bekommen, wovon meinen ersten Spielen, also beim Anschauen dachte ich dann eher, dass das ja eine Zeitlupe, also das ganze Tempo hat sich einfach verändert. Also früher sind die Spiele ja auch, sag ich mal, 14, 18 ausgegangen. Das sind heute Halbzeitergebnisse. Also die Belastung des Torhüters ist heutzutage immens hoch, weil eben die Situationen einfach viel schneller sind mit der schnellen Mitte, mit dem Tempospiel. Das heißt eben auch, dass das Torwartspiel sich so im physischen Bereich sehr viel weiterentwickelt hat. Also das ist auch ein Ansatzpunkt bei uns im Training, dass wir viel physisch arbeiten. Das ist so das, was sich, glaube ich, insgesamt im Handball eben entwickelt hat.
Ist eigentlich Andreas Wolf bei deinen Jungs auch das Top-Thema gewesen in den letzten Wochen?
Ja, natürlich. Also ich bin auch ein großer Fan, beziehungsweise habe das mit sehr viel Freude eben verfolgt, diese Entwicklung von Andreas Wolf. Insgesamt auch von der ganzen Mannschaft, also für uns als Ausbildungsbetrieb ist es ja auch ganz wichtig, so eine so eine Vorbilder einfach zu haben, weil sie eben auch alle mehr oder weniger über den zweiten Bildungsweg in diese Bundesliga gekommen sind, beziehungsweise dann in die Nationalmannschaft. Also es ist aber ganz uns oft so, dass mit 18 eben die Jungs und die Kinder eben so ja überlegen, was machen wir jetzt? Also sprich Anschlussförderung. Finanziere ich mit dem Handball eher mein Studium oder investiere ich nochmal in den Sport 2-3 Jahre? Und ich glaube, viele Lebensläufe von den Jungs, die jetzt eben da Obermeister geworden sind, sind jetzt einfach auch beispielhaft für unsere Jungs, dass man einfach auch vielleicht über eine dritte Liga, über eine zweite Liga einfach in die erste Bundesliga kommen kann. Also man muss dann einfach noch ein bisschen investieren. Und deswegen sind nicht nur Andreas Wolf, sondern alle, die dort eben Obermeister geworden sind, sicherlich im Fokus auch bei unseren Jungs.
Da passt ein bisschen die nächste Frage eines Hörers zu, weil ich ja gerade das Thema Andreas Wolf schon angesprochen habe und seine Leistung bei der Europameisterschaft, die war natürlich ganz grandios. Welche Torhüter siehst du aktuell unter den Top 3 in Europa?
Also ich bin großer Fan von Matthias Andersson. Ich glaube, er gehört auf jeden Fall in die Top 3, Top 5. Ich finde auch Thierry Omeyer finde ich aktuell eben immer noch sehr gut, obwohl er vielleicht bei EM jetzt nicht so überzeugt hat, aber für mich immer noch ein überragender Weltklasse-Torhüter. Andy Wolf hat natürlich jetzt eben auch einen richtig großen Moment die letzten Monate gehabt und spielt ja auch in der Liga eben sehr, sehr konstant und gut, und ich halte ihm da die Daumen, dass er auch diese Konsequenz hat, dass er da eben auch beständig weiterarbeitet. Das sind so, also Matthias Andersson und Thierry Omeyer, das sind für mich so die Torhüter, die für mich jetzt so klar im Fokus stehen, aufgrund auch der langen Zugehörigkeit von internationalen Wettbewerben.
Das ist ja interessant, da habe ich eben mit dem Kollegen Björn Parzen ja auch schon drüber gesprochen, der gesagt hat, ja, die können vielleicht noch 5-6 Jahre spielen und eventuell dann ja auch so lange, wie du gespielt hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen das Geheimnis verraten, das es dir möglich gemacht hat, gerade auch physisch über so einen langen Zeitraum auf so einem hohen Niveau zu agieren.
Ich glaube, ich war schon ein Arbeiter. Also ich habe unheimlich gerne trainiert und dieses ständige Messen mit Gegnern oder mit anderen Mannschaften hat mich einfach unheimlich motiviert. Und dazu kam, dass eben auch hier bei uns in den letzten 7-8 Jahren eben auch die Skandinavier eben dieses Athletiktraining eingeführt haben, was mir einfach auch nochmal einen Schub gegeben hat, rein physisch eben, aber auch von der ganzen mentalen Stärke her. Und ja, ich habe da jetzt irgendwie keine Rezeptur oder Schablone. Das hat mir einfach unheimlich viel Freude gemacht. Und ich glaube, Dinge, die einem Spaß machen, das arbeitet man einfach unheimlich gerne.
Sind die Jungs, mit denen du jetzt arbeitest, deutlich professioneller als du damals vor 30, 40 Jahren?
Was heißt professionell? Professionell hat, glaube ich, nichts mit Jugendhandball zu tun. Ich glaube, sie sind sehr, sehr gewissenhaft und auf jeden Fall machen sie mehr. Ja, das ist immer die Frage, ob wir vielleicht schon zu viel machen, ob wir vielleicht mehr den Spaß und das Kreative, das Individuelle einfach mal mehr in den Vordergrund stellen müssen. Also da ist man ja immer so schnell an einem schmalen Grat, ist das eine das Richtige oder das andere. Also wir versuchen da eine Balance zu finden, aber definitiv trainieren die und müssen mehr trainieren als meine Wenigkeit vor eben 30, 40 Jahren.
Ich habe noch insgesamt 3 Hörerfragen für dich. Die gehen wir jetzt einfach mal durch. Was hältst du von der aktuellen Diskussion über eine eigene Liga der Top-Teams in Europa?
Habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Man, das ist ja ein Thema, was schon seit Jahren irgendwie mal immer wieder durch die Presselandschaft eben gejagt wird. Nicht allzu viel. Also ich halte nicht allzu viel davon. Also ich glaube einfach, Handball ist ein regionaler Sport und so sollte es auch bleiben. Also weiß ich nicht. Bin ich noch uneins. Müsste ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken.
Ja, da merkt man schon bei deiner Antwort, das Thema ist ein sehr, sehr komplexes, ja. Das ist auf jeden Fall klar. Dann der nächste Hörer fragt, und das ist eine Szene, da wirst du dich wahrscheinlich besser dran erinnern können, beziehungsweise mehr sagen zu können. Das ist die Szene damals mit Christian Zeitz im Champions-League-Finale 2007. Hast du dir das jemals nochmal angeschaut? Und wie siehst du das heute und was ging damals in dir vor?
Anschauen musste ich mir das, weil es die Kinder irgendwann mal entdeckt haben. Meine Kinder. Und dann musste ich nochmal da durch und habe das nochmal angeschaut. Aber ja, da waren einfach so unheimlich viele Aspekte. Deswegen wahrscheinlich auch meine Reaktion. Es war einmal ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Dann war da natürlich eine kleine Frustration drin, weil ich eben auch nicht angefangen habe in diesem Spiel. Ich wusste, es sind jetzt meine letzten Minuten. 2007 habe ich dann ja auch aufgehört und wurde dann mehr oder weniger so aus dem Spiel geschossen. Deswegen meine Reaktion war vielleicht auch etwas übertrieben, aber es war halt unheimlich viel Wut und Enttäuschung auch mit dabei. Aber ich habe dann am nächsten Tag ja schon mit Christian eben gesprochen und das haben wir ganz schnell aus der Welt gepackt. Also ich stehe ihm da auch nimmer irgendwie Absicht bei der ganzen Situation. Ball an einem Kopf vorbeizuwerfen ist ja auch ein ganz normales Mittel im Handball. Das passiert gerade von außen eben fast jedes Spiel. Und dass man dann mal eben einen Kopftreffer bekommt, das ist eigentlich auch normal für einen Torhüter.
Wo wir schon bei Emotionen sind, was ist denn der emotionalste Sieg deiner Karriere gewesen? Du hast ja durchaus einige Titel gewonnen, das kann man schon so sagen.
Ja, es gibt viele Spiele, die sehr emotional waren. Sicherlich eben mein letztes Heimspiel hier gegen den THW, es war sehr emotional. Es war natürlich auch das Spiel, wo wir eben die deutsche Meisterschaft endgültig gewonnen haben, oder alle K.O.-Spiele, die man dann eben beim Final vorgespielt hat und dort eben mit dem Pokal rausgelassen, natürlich eben traumhafte Momente. Es gibt aber auch genauso viele Momente, die völlig in die Hose gegangen sind, die genauso emotional waren.
Die hast du aber verdrängt, ja? Merke ich schon.
Nee, die habe ich nicht verdrängt. Also da gibt es immer noch eine Szene, da haben wir eben, glaube ich, gegen Montpellier war das Spiel haushoch verloren in Montpellier und die haben hier so das kleine Wunder eigentlich schon perfekt gemacht und dann, glaube ich, 10 oder 12 Tore aufgeholt und dann kriegten sie nochmal einen direkten Freiwurf und den hat er mir dann durch die Beine geschossen und dadurch ist Montpellier dann weitergekommen. Also das sind dann eben auch so Momente, wo auf einmal eben diese Euphorie von den Zuschauern, den 6.000 Zuschauer, die gestanden haben und danach, nach diesem Tor, eben konnte man eine Stecknadel fallen hören, so leise und frustrierend war denn die Stimmung. Insofern sind das auch emotionale Momente gewesen. Also die möchte ich, davon leben wir ja auch, sage ich mal, wie im Sport und davon wird man ja auch stärker.
Also wenn ich auf die Liste deiner Titel hier gucke bei Wikipedia, muss ich sagen, das waren einige und ich glaube, die tollen emotionalen Momente überwiegen auf jeden Fall. Jan, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für das sehr, sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch. Ich wünsche euch natürlich bei dem Tag der Youngster da in 2 Wochen jede Menge Zuschauer und vielleicht ist das ja auch ein Event, der sich irgendwo anders in Deutschland auch mal etabliert. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Ich möchte die heutige Sendung abschließen wie immer mit dem Quiz und die Frage der Vorwoche lautete: Mit welchem Team hat Bob Hanning die deutsche A-Jugendmeisterschaft gewonnen? Das war mit TuS Essen und eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Mit welchem Club und wann gewann Jan Holpert seinen ersten nationalen Titel? Es ist schon 2-3 Jährchen her. Wer es weiß, der kann uns gerne schreiben. Über facebook.com/kreisab sind wir zu finden und genauso bei twitter@kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.